Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Wir haben in dieser Folge ein Thema, von dem wir alle hoffen, dass alles funktioniert, es uns aber nie selbst betrifft. Es geht um die Versorgung von schwer und schwerstverletzten Personen nach Unfällen. Dazu habe ich einen Top-Experten zu mir eingeladen, den erfahrenen Unfallchirurgen Dr. Andreas Hartmann.
Schönen guten Morgen.
Dr. Hartmann, Sie sind seit mehr als 20 Jahren Facharzt für Unfallchirurgie. Dieses Fach ist ja vor einigen Jahren in der Ausbildungsordnung und auch in anderen Spitälern mit dem verwandten Fach der Orthopädie zum neuen Fach Orthopädie und Traumatologie zusammengelegt worden, wobei Traumatologie die Versorgung von Verletzungen von Knochen, Gelenken und Weichteilen meint und nicht, wie man vielleicht glauben möchte, psychische Probleme. Ihr Spezialgebiet ist die Polytraumaversorgung, also ich glaube, da geht es um mehrere Traumata gleichzeitig. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären am Anfang, was bedeutet eigentlich der Begriff Polytraumaversorgung konkret?
Polytrauma ist im Endeffekt ein Patient, der eine Mehrfachverletzung erlitten hat, die eine lebensbedrohliche Veränderung bedingen kann.
Wie viele Unfälle haben wir denn so in Salzburg, im Einzugsgebiet des Uniklinikums und der Salzburger Landeskliniken pro Jahr, die so in diese Kategorie Polytrauma-Versorgung fallen?
Wir im Land Salzburg haben schon seit langer Zeit sozusagen eine Aufzeichnung im Traumaregister. Hierdurch kann man relativ gut Vergleiche stellen mit dem deutschen Traumaregister. Und dort ist ein Anteil von 25 Patienten pro 100.000 Einwohner. Der Schnitt bei uns ist aber im Land Salzburg aufgrund der zusätzlichen Sportverletzungen natürlich im Winter sowie auch im Sommerbereich diese Zahl mit 45 Patienten pro 100.000 Einwohner anzugeben, also ein deutlicher höherer Wert als im Allgemeinen in ganz Deutschland.
Also das heißt, wenn man jetzt das Einzugsgebiet in Salzburg mit ungefähr 600.000 Menschen rechnet, dann 45 mal 600.000, das wären so über 200 pro Jahr.
Genau, also sind ungefähr 250 im letzten Jahren etwas steigend, bis zu 450 Patienten jetzt in unserem Versorgungsgebiet, also in unserem Traumanetzwerk, das auch die angrenzenden Bundesländer aus Oberösterreich und auch aus der Steiermark mit inkludiert.
Und das heißt also quasi Salzburg deswegen so viele, weil Tourismus, weil Wintersport, weil Sommersport, Alpinismus etc.
Genau.
Ja. Vielleicht können wir gleich, Sie haben das Wort Traumanetzwerk angesprochen. Dahinter steht ja eine gesamte Kette von Rettungseinrichtungen, Rettungsorganisationen, Spitälern und so weiter. Was passiert denn, wenn es tatsächlich zum Worst Case kommt und es gibt einen schweren Unfall, egal ob auf der Skipiste, auf der Straße, beim Mountainbiken oder Ähnlichem? Was passiert von dem Moment, wo der Unfall los ist, bis die Person im Spital ist?
Das fängt natürlich an mit einer Notfallmeldung oder aber auch einer automatisierten Meldung, die ja durch die Fahrzeuge. Ja, das klappt eigentlich schon sehr gut. Ich glaube, die Rettungsketten, wenn der Unfall beobachtet ist, funktioniert eigentlich sehr gut. Natürlich, wenn jetzt irgendjemand im Gebirge abstürzt und das ist unbeobachtet, ist das natürlich was anderes.
Aber auf der Straße und so, die Leute fahren nicht einfach vorbei.
Genau. Ja. Und wir haben im Land Salzburg eine Rettungsleitstelle. Im Gegensatz auch zu anderen Bundesländern ist dies ein großer Vorteil, weil eben sozusagen eine einzige Stelle zuständig ist für die Organisation und für die Koordination.
Wo sitzt diese Leitstelle?
Die Leitstelle ist sitzt beim Roten Kreuz, ist aber zweigeteilt. Es gibt dort sozusagen einen Standort in Salzburg und einen in Zell am See. Die arbeiten am gleichen System und können sozusagen das System, wenn eines ausfällt, komplett auf der anderen Seite hochfahren und sozusagen die Gesamtversorgung weiterhin gewährleisten. Das ist ein sehr, sehr gutes System, weil es eine sehr, sehr gute Ausfallsvorsorge hat. Wenn dort die Meldung ankommt, dann gibt es einen Disponenten, der sozusagen im Blick hat, welche Autos wo sind und welche Rettungsmittel auch zur Verfügung sind und entscheidet sozusagen dann aufgrund der Schilderung des Unfalles und der Anzahl der Verletzten, welche Rettungsmittel dort zum Einsatz kommen.
Also ob zum Beispiel Rettungsauto reicht oder ob ein Hubschrauber angefordert wird.
Genau.
Darf ich noch ganz kurz, Sie haben gesagt, die Alarmmeldungen funktionieren eigentlich ganz gut. Die Leute rufen an und fahren nicht einfach vorbei bei einer Unfallstelle. Jetzt haben Sie eine Smartwatch, wie ich sehe, ich trage gerade eine Smartwatch. Wie sehr hilft denn das bei der Versorgung?
Also ich glaube, dass die Leute, die meisten eigentlich schon mit dem Handy anrufen. Aber es gibt vor allem halt automatisierte Meldungen durch die Sicherheitssysteme im PKW. Mhm. Sodass hier, glaube ich, auch ein Teil natürlich bei schweren Unfällen dadurch ausgelöst werden und Meldungen sozusagen an die Rettungsdienste herangetragen werden.
Jetzt eben haben Sie gesagt, dass der Disponent des Roten Kreuzes entscheidet, welches Rettungsmittel, also sprich Auto, Flug, Hubschrauber. Wie schaut es mit Hubschrauber aus? Es wird immer mehr geflogen. Haben wir genügend Rettungshubschrauber? Manche sagen, wir haben zu viel.
Ich glaube, wir haben nicht zu viele, aber wir haben ausreichend. Wir haben in Österreich im Vergleich zu Deutschland deutlich mehr. In ganz Deutschland gibt es nur 50 Rettungshubschrauber. Wir haben im Winter bis zu 25 in Österreich. Aber das ist eben der Sportsituation oder der Tourismusregion geschuldet, da natürlich die Rettung vom Berg mit einem Hubschrauber bei einem Bruch jetzt des Beines oder einer anderen Verletzung vielleicht, die nicht gar so jetzt lebensbedrohlich ist, doch einen deutlichen Vorteil birgt und auch für den Patienten auch natürlich angenehmer ist und einer rascheren Versorgung zugeführt wird. Und es ist aber nicht mehr so wie vielleicht vor 10 Jahren oder so, wo der Mann sehr, sehr viele private Unternehmer im Hubschrauber-Rettungsdienst hatte, die sozusagen versucht haben, hier ein richtiges Geschäft zu machen. Das heißt in Salzburg sehr gut eigentlich organisiert. Es gibt nur eine Abrechnung übers Rote Kreuz und es gibt sozusagen keine Bevorzugung eines Rettungsmittels eines bestimmten Betreibers, weil es gibt ja in St. Johann einen privaten Betreiber und auch in Kitzbühel und so weiter. Und die sind aber in das ganze Rettungssystem unter dem Dach des ÖAMTC und damit auch dem Roten Kreuz eingebunden. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
Das heißt, die beiden Organisationen sind in Salzburg beauftragt damit, vom Land vermutlich?
Genau, da gibt es halt eine Zusammenschluss der Rettungshubschrauberbetreiber, die dann unter Vermittlung des Landes, glaube ich, vor 2 Jahren so einen Vertrag abgeschlossen haben. Und das ist, glaube ich, funktioniert sehr gut. Und es funktioniert auch, natürlich, wir sind ja Grenzregion zu Bayern, auch grenzübergreifend immer sehr gut. Weil wenn bei uns ein Hubschrauber zum Beispiel gerade unterwegs ist, ist es kein Problem, dass der Hubschrauber aus Traunstein, der ja nur ein paar Minuten länger braucht, auch einen Einsatz bei uns übernimmt. Genauso wie auch wir Einsätze in Deutschland oder im bayerischen angrenzenden Raum übernehmen und somit die Versorgung des Patienten einfach gewährleisten können.
Wer ist denn oder was sind das für Personen, die als Erste als Retter, Retterinnen an der Unfallstelle sind? Sind das Notärztinnen, sind das Notfallsanitäter, Rettungssanitäter?
Naja, das hängt jetzt vom Disponenten ab, was er hinschickt. Prinzipiell bei einem schweren Unfall, wo jetzt ein Schwerverletzter zu vermuten ist, es ist ja nicht immer gesichert, wird natürlich eigentlich fast immer schon der Notarzt alarmiert. Und wir haben ja sozusagen in Salzburg Stadt einen Notarzt am Notarztwagen und den Hubschrauber zusätzlich. Der Hubschrauber fliegt halt hauptsächlich jetzt noch ein bisschen mit Einschränkung nur tagsüber. Er hat jetzt zwar, also alle Hubschrauber im Land Salzburg haben jetzt auch eine Nachtflugeinrichtung, aber es werden die Einsätze dann nur zwischen den Krankenhäusern im Finstern geflogen. Rettungseinsätze mit Außenlandungen, das wird derzeit noch nicht durchgeführt, sondern hier kommt dann eben noch der Notarztwagen zum Einsatz.
Soweit ich es verstanden habe, ist ja dieses Notarztwesen in Österreich, also wo der Notarzt, die Notärztin direkt vor Ort an der Unfallstelle ist, nichts international Übliches. Also ich habe einmal mit einem amerikanischen Arzt gesprochen, der hat gesagt, dort bewegt sich kein Notarzt aus dem Krankenhaus raus. Da machen die Paramedics sozusagen die Erstversorgung. Sehen Sie dieses Notarztwesen in Österreich als funktional an? Klappt das, unter Anführungszeichen?
Also wenn man es ja mit Amerika vergleicht, muss man sagen, sind dort sicher andere Rettungsstrukturen, aber das natürlich auch bedingt durch die Größe des Landes. In Europa sind die Rettungsstrukturen mit dem Notarztsystem ziemlich ähnlich. Wir in Österreich, glaube ich, haben hier ein sehr, sehr gutes System, weil die Ausbildung zum Notarzt ist gesetzlich geregelt, hat eine gesetzliche Verpflichtung einer Wiederauffrischung alle 3 Jahre und ist damit hat damit einen sehr guten Qualitätsstandard. Und dadurch, dass bei uns auch hauptsächlich Anästhesisten an Notarzt fliegen, glaube ich, haben wir auch von der ärztlichen Seite her hier sehr gute Voraussetzungen. Natürlich können andere Ärzte sozusagen auch Notärzte werden. Aber natürlich, wenn man ständig im Fach ist und eben diese Notfalleingriffe wie Intubation oder wenn man das halt auch häufiger durchführt, ist man natürlich hier einfach auch erfahrener. Und das macht auch insofern einen Sinn, dass eben die Anästhesisten hier den Lead haben sozusagen in der Versorgung.
Das ist das, was man dann immer wieder in der Zeitung liest. Der Verletzte wurde vor Ort wiederbelebt und stabilisiert, bevor er ins Krankenhaus geflogen wurde.
Genau, also prinzipiell einen instabilen Patienten weiterzufliegen ist kaum möglich, weil die Versorgung natürlich in einem Hubschrauber jetzt zum Beispiel, aber es ist auch ähnlich im Krankenwagen, sehr eingeschränkt ist und man auf sozusagen auf Veränderungen des Patienten dann auch gar nicht mehr so reagieren kann.
Jetzt sind wir so weit, dass sozusagen der Unfall passiert ist. Die Rettung, der Rettungssanitäter und der Notarzt, Notärztin sind mit Hubschrauber oder Rettungsauto vor Ort. Woher weiß der Pilot oder der Fahrer des Rettungsautos, wo er hin muss?
Das sagt ja alles die Leitstelle. Also die Leitstelle gibt den Unfallort an und der Pilot entscheidet dann auch, bevor er wegfliegt, ob er da überhaupt hinkommt. Weil natürlich jetzt gerade, wenn man hinausschaut, ist die Sonne, aber heute früh war noch der Nebel. Da hängt es natürlich immer davon ab, dass der Pilot eigentlich die Entscheidung treffen muss, kann er überhaupt starten, kann er dorthin fliegen, ist das möglich. Und das ändert sich natürlich im Tag auch, das heißt, er ist den ganzen Tag auch in Bereitschaft und sozusagen verfügbar. Aber gerade in den Bergen ist es dann schon mal bei Schlechtwetter nicht möglich, zum Beispiel ins Innergebirg zu fliegen, in den Lungau etc. Und dann müssen die Patienten mit dem Kranktransport sozusagen in die Versorgungseinheit, in die höhergradige Versorgungseinheit verlegt werden. Das bedeutet schon eine gewisse Verzögerung.
Und dort, wo die Patienten hingebracht werden, das entscheidet auch der Disponent, die Disponentin des Roten Kreuzes oder wer legt das fest?
Prinzipiell, wenn ein Patient direkt vom Unfallort kommt, dann legt das eigentlich der Disponent fest, wo dieser Patient hinkommt. Der hat sozusagen eine stetige Kommunikation mit den Kliniken, natürlich jetzt vor allem mit den überregionalen Traumazentren, wie eben das LKH und das UKH in Salzburg. Der weiß sozusagen genau, wie viel Kapazität dort vorhanden ist. Und zusätzlich gibt es noch im Land Salzburg für die Versorgung in den überregionalen Traumazentren einen Traumakoordinator. Das ist eine ärztliche Person, die entweder an den geraden Tagen im LKH und an den ungeraden Tagen im UKH sitzt und sozusagen die Kapazitäten vom Anfang der anderen Klinik, gerade auch noch in Bezug auf Betten, auf OP-Kapazität, auf Intensivkapazität, nochmal genau weiß, weil er sich eben mit den anderen abstimmt und damit auch die Versorgung sozusagen planen kann in dem richtigen Krankenhaus, sodass der Patient also nicht im falschen Krankenhaus landet. Was natürlich auch noch ein Unterschied ist, wo der Patient hinkommt, ist natürlich das Verletzungsmuster. Hier gibt es halt zum Beispiel nur ein Beispiel im Mund-Kiefer-Bereich, halt nur diese Klinik in Salzburg hier. Und sozusagen, wenn jetzt eine Mund-Kiefer-Verletzung auch mit inkludiert ist, wird der Patient ins LK und nicht ins UKH geliefert.
Also da heißt tatsächlich Kommunikation auf direktem Weg, Handy, Funk und das läuft dann genauso, wie man sich in Filmen vorstellt. Man sagt, ich habe einen Verletzten, keine Ahnung, vermutlich Beckenfraktur und dann sagt der Traumakoordinator, okay, UKH hat Platz, flieg jetzt her oder fahr her und oder Gesichtsverletzung, bitte sofort ins LKH, in die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
Genau. Und es wird natürlich auch auf die Kapazitäten der Krankenhäuser abgestimmt. Das heißt, habe ich hier auch die nötigen Ärzte wie Bauchchirurgen, Neurochirurgen sozusagen in Bereitschaft, um eine gesamte Versorgung des Patienten auch zu gewährleisten.
Bauchchirurgen ist klar. Was machen Neurochirurgen für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Neurochirurgen versorgen die Verletzungen des Gehirns.
Und Rückenmark?
Rückenmark versorgen sie auch, aber das machen wir eigentlich selber.
Okay, also hauptsächlich Gehirn.
Genau, also ja. Wirbelsäulenverletzungen werden von uns in gesamter Weise selbstständig versorgt.
Genau. Uns heißt Unfallchirurg, so sprechen Sie jetzt Unfallchirurg.
Als Unfallchirurg im LKH.
Ja. Wie lange dauert es im Schnitt, bis eine verletzte Person nach einem Unfall tatsächlich dann im Krankenhaus ankommt und dann im Schockraum ist? Und vor allem, was passiert im Schockraum?
Ja, da haben wir ganz gute Statistiken aus dem Traumaregister. Daten, da sieht man auch, dass sich das in den letzten Jahren eigentlich nicht wesentlich verändert hat. Und das liegt eigentlich immer zwischen 60 und 70 Minuten. Das ist eigentlich die Zeit, die sozusagen vom Unfall bis zum Eintreffen des Rettungsmittels im Krankenhaus vergeht. Im Schockraum passiert dann Folgendes. Hier sind also die Voraussetzungen eben für eine Akutversorgung sozusagen gegeben. Und wenn der Patient kommt, ist ganz wichtig, dass man erst einmal eine Übergabe macht. Das heißt, dass genaue Informationen vom Notarzt an das Team übermittelt werden. Hierzu gibt es also sozusagen ein richtiges Prozedere, das eben einzuhalten ist.
Also eine richtige Checkliste.
Genau. Ja. Und hier gibt es auch gewisse Richtschnüre, Richtlinien, nach denen so ein Patient dann auch sozusagen behandelt wird, der Reihe nach. Das heißt, es ist ein sogenanntes ATLS-Konzept. Dieses Konzept wurde in Amerika entwickelt und ist eigentlich über die ganze Welt verbreitet und definiert sozusagen die verschiedenen Verletzungsmuster, die man eben der Wichtigkeit nach abhandeln muss. Und das ist auch sozusagen eine Voraussetzung für ein überregionales Traumazentrum, dass die Mitarbeiter, die ärztlichen Mitarbeiter, unfallchirurgisch wie anästhesiologisch eben dieses ATLS-Konzept wissen können und eben auch darin ausgebildet sind. Und wenn der Patient sozusagen dann übergeben ist, stellt sich immer die Frage, wie stabil ist der Patient? Das heißt, man macht einen kurzen Check, wie ist der Blutdruck, wie ist der Puls, wie ist die Beatmung etc. Weil danach richtet sich auch, ob ich jetzt Notfalleingriffe durchführen muss, ob ich eventuell im Schockraum schon eine Operation starten muss, ob ich einen Notfalleingriff für den OP planen muss oder aber ob ich die Zeit habe, eben eine ausführliche Diagnostik durchzuführen, die immer mit einem sogenannten Polytrauma-CT durchgeführt wird. Das heißt, eine CT-Untersuchung vom Scheitel bis zum Becken inklusive.
Damit man nichts übersieht.
Genau. Es ist eine Polytraumaspirale. Das hat sich etabliert seit ungefähr 15 Jahren. Da gibt es eine sehr, sehr gute Studie aus dem Traumaregister Deutschland, wo eben die Versorgung der Patienten, die eine solche CT-Untersuchung bekommen haben, ein deutliches verbessertes Überleben hatten als die anderen. Und das hat sich eigentlich in ganz Europa etabliert. Deswegen ist auch das CT meistens jetzt entweder sogar schon im Schockraum oder ganz nah sozusagen dem Schockraum angegliedert, dass hier keine Zeit verloren wird, weil das die wichtigste Untersuchung ist, die sozusagen eine weitere Behandlungsnotwendigkeit nach sich bringt, die eben auch dann lebensrettend sein kann. Ein Oberschenkelbruch etc., den kann ich natürlich klinisch feststellen, der ist aber meistens nicht so lebensbedrohlich, wenn er nicht der Blutverlust jetzt auch so groß war, sondern es sind dann eher die Verletzungen im Bereich des Brustkorbes oder des Bauchraumes, die eine sofortige Intervention notwendig machen.
Wir haben vorher schon gesprochen, also Ihr Schwerpunkt medizinisch ist die Versorgung von Polytrauma-Patienten, also Menschen mit vielen Verletzungen gleichzeitig. Die sind alle schwerst und lebensgefährlich verletzt. Wie hoch ist denn die Chance dieser Personen, dass die in Salzburg einen Unfall überleben?
Das über einen Kamm zu scheren ist natürlich sehr schwierig. Hier würde ich sagen, hängt es einfach immer vom Verletzungsmuster ab. Und man kann dann nur im Nachhinein sozusagen eine Statistik erheben, die eben auch wieder über das Traumaregister sozusagen durchgeführt wird. Hier kann man dann aufgrund der Verletzungsschwere gewisse Überlebenswahrscheinlichkeiten berechnen und sozusagen dann im Nachhinein den Outcome damit vergleichen. Und das wird eben im Rahmen des Auswertung des Traumaregisters durchgeführt. Da kriegt man immer eine Jahresauswertung. Und da sind wir eigentlich immer recht gut sozusagen vertreten, beziehungsweise hier haben wir eigentlich einen positiven Outcome im Bereich der Patienten.
Ich habe einmal gehört, dass wir im gesamten deutschsprachigen Raum relativ gut liegen. Ist das so richtig?
Da habe ich jetzt die Zahlen nicht ganz genau im Kopf, ja. Aber das wechselt natürlich auch von Jahr zu Jahr. Und aber ich glaube, wir brauchen uns da nicht verstecken. Wir sind da eine Klinik, die sozusagen auch eine gute Arbeit leistet.
Mit ein Grund dafür, dass gute Arbeit geleistet wird, ist ja auch das, was Sie immer wieder schon erwähnt, Traumazentrum, das die Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie ist als überregionales Traumazentrum zertifiziert. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet so eine Zertifizierung?
Das Traumanetzwerk an sich ist eine Erfindung der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und ungefähr seit 15 Jahren etabliert. Und das Traumanetzwerk Salzburg wurde jetzt genau vor 10 Jahren gegründet und beinhaltet alle Kliniken, die eine unfallchirurgische Versorgung in unserem Raum durchführt. Inkludiert ist auch die Klinik in Braunau und die Klinik in Schladming, die sozusagen in unserem Versorgungsgebiet liegen und die auch uns die Patienten zuliefern. Und dieses Trauma-Netzwerk ist ein ganz wichtiger Faktor, eben die Koordination zwischen den Kliniken zu optimieren und zu gewährleisten und damit eben die Versorgung des Patienten, wenn er jetzt in einer kleineren Klinik eingeliefert wird, eben dort dann abgeklärt wird und man eben feststellen muss, hier ist eine schwerwiegende Verletzung vorhanden, die in dem Krankenhaus eben nicht versorgt werden kann. Dann kann der Patient ohne wesentliche Schwierigkeiten eben in das überregionale Traumazentrum verlegt werden oder in das höhergradige, weil wir eben Versorgungsabsprachen getroffen haben. Das heißt, wir garantieren sozusagen die Übernahme dieses Patienten. Und das ist für das lokale Traumazentrum natürlich eine sehr, sehr große Hilfe, dass sie nicht viele Kliniken telefonieren muss, um den Patienten sozusagen zu versorgen, weil das natürlich immer ein zeitlicher Faktor ist. Und wenn es dem Patienten schlecht geht, ist das natürlich absolut zu vermeiden.
Zertifizierung, wer hat uns zertifiziert als überregionales Traumazentrum und was bringt diese Zertifizierung für die Patienten?
Das Traumanetzwerk Salzburg ist auch noch nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie zertifiziert worden, die sich nach einem sogenannten Weißbuch richten. Und das ist ein mehrstufiger Prozess. Es wird jede Klinik auditiert. Für dieses Audit muss man gewisse Voraussetzungen sozusagen festgelegt haben, die dann die Einteilung in ein lokales, in ein regionales und ein überregionales Traumazentrum definieren. Und hier wird alle 3 Jahre ein Audit durchgeführt. In diesem Audit werden einerseits der Outcome der Patienten kontrolliert, aber auch zum Beispiel die Datenqualität der Eingaben in das Traumaregister. Es werden die Voraussetzungen für den ATLS-Kurs, es werden die Kapazitäten, die Personalkapazitäten angeschaut, es werden die örtlichen Vorkehrungen wie Größe des Schockraums vorhanden, des CTs, des MRIs, die Bereitschaften zu diesen Spezialuntersuchungen etc. Das wird alles überprüft.
Auch die Länge der Wege?
die Länge der Wege. Es wird der Weg vom Hubschrauberlandeplatz zum Schockraum definiert, ja, also in gewissermaßen auch. Und diese Dinge werden auch eben alle 3 Jahre überprüft. Und das bedingt natürlich eine sehr, sehr gute Qualitätskontrolle, weil man einen Standard sozusagen hier hält, den man auch nachweisen kann und der halt als dann als Endversorger sozusagen auch ganz wichtig ist für die anderen Kliniken, dass hier auch eine Struktur vorhanden ist, die eben dann die überregionale Versorgung gewährleisten kann.
Das heißt, quasi ist es auch eine Selbstverpflichtung, dass man diese Struktur aufrechterhält und die wird alle 3 Jahre kontrolliert. Sie haben immer wieder schon das Wort Traumaregister verwendet, das ja eine sehr zentrale Rolle spielt, weil im Traumaregister, das liefert sehr viele Daten, die dann die Qualität kontrollieren. Jetzt haben natürlich tragischerweise manches Mal einzelne Personen nichts von der Qualität, wenn das Outcome nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber in der Gesamtheit ist es natürlich ein großer Sprung nach vorne, wenn ich nachvollziehbare Qualitätskriterien in der Traumaversorgung habe. Jetzt gibt es ein Traumaregister für Österreich und es gibt ein Traumaregister für Deutschland. Wozu sind wir denn so viel anders als die deutschen Verletzten?
Nein, natürlich nicht. Aber das ist jetzt aus der Geschichte entstanden, die ich vielleicht kurz schildern darf. Prinzipiell das Traumaregister beinhaltet wesentliche Daten aus der Vorklinik, also aus dem Zeitraum der Bergung des Patienten, Schockraumdaten, Behandlungsdaten und Outcome-Daten. Pro Patient sind hier ungefähr 70 verschiedene Items in das Register einzugeben.
Also zum Beispiel Mountainbike, Downhill, es war sonnig, Patient 70 Jahre alt, Bremse hat funktioniert, er trug Helm und nicht Helm, so zum Beispiel.
Ja, das ist jetzt nicht so genau in der Präklinik, dann gibt es natürlich viele klinische Werte, die hier eingehen, wie auch Labor, zum Beispiel HB-Messungen, also aber auch Sauerstoffmessungen, Blutdruck etc. Und das natürlich auch im Verlauf und Blutverlust, was wurde an Medikamenten gegeben und so weiter. Aber das ist im Endeffekt eine sehr, sehr große Datenbank, die eben mit dem Traumanetzwerk entstanden ist. Das Traumaregister ist sozusagen die Möglichkeit der Qualitätskontrolle und des Qualitätsnachweises für das Funktionieren auch im Bereich des Netzwerkes. Deswegen ist es also ein Teil der Zertifizierung des Netzwerkes. Und die Deutschen haben hier halt schon vor 15 Jahren angefangen und damit schon eine sehr, sehr große Datenbank von vielen 100.000 Patienten aufgebaut. Und das ist auch sehr wichtig, weil jedes Polytrauma ist auch etwas anders und deswegen ist die Vergleichbarkeit auch des Outcomes natürlich nur dann wirklich machbar, wenn man eine große Datenmenge hat und damit auch statistische Relevanzen zu eruieren sind. Und das ist in dieser Datenbank der Fall. Das Problem, das aufgetreten ist, ist die DSVGO, also die Datenschutzverordnung der Europäischen Union, die eben anders ausgelegt wird in verschiedenen Ländern. Die Deutschen, wir wissen das, sind hier sehr strikt und haben auch in ihren Gesetzen eben andere Richtlinien, sodass mit der Datenschutzgrundverordnung die Notwendigkeit gegeben war, für die Deutschen, für das deutsche Rechtssystem, dass jeder Patient seine Einwilligung zu der Zustimmung sozusagen zum Eingeben der Daten in das Traumaregister geben musste. Dass natürlich jetzt bei einem Polytraumaverletzten diese Einwilligung oftmals schwer zu erlangen ist, ist, glaube ich, klar verständlich. Und das hat damit so geführt, dass eben nicht alle Patienten eingegeben werden konnten in das Register, in das deutsche Register und damit natürlich die Statistik für ein Krankenhaus auch in gewisser Weise verzerrt wird.
Jetzt geht's, das muss man klarstellen, nicht darum, dass man den Namen und die Kontonummer und erheben möchte, sondern geht's einfach um biografische Daten, Alter, Geschlecht, und vielleicht noch, keine Ahnung, ob aus einer Stadt oder aus irgendwo anders kommend, aber sicher nicht um persönliche Daten.
Nein, nein, aber schon über medizinische Daten. Ja. Da geht es um eben Verlaufsdaten, um Patienten, die eben schon die Gesundheit des Patienten betreffen.
Aber die nicht persönlich nachvollziehbar sind.
Das sind aber keine anonymisierten Daten, sondern das sind pseudonymisierte Daten. Das einfach deswegen, weil wenn jetzt zum Beispiel bekannt werden würde, dass ein Patient im Bereich von, was weiß ich, Salzburg Nord verunglückt ist und in der Zeitung steht, Herr Bürgermeister XY, er ist dort verunglückt, dann sind die Daten eben sozusagen wieder nachvollziehbar. Mhm. Ja? Und das macht sie eben nicht ganz anonymisiert. Natürlich sind sie jetzt nicht mit Namen in das Register eingetreten, sondern natürlich verschlüsselt. Mhm. Aber trotzdem besteht eine gewisse Nachvollziehbarkeit und deswegen macht das schon Sinn. In Österreich ist es aber eben anders. Und jetzt komme ich jetzt sozusagen zum österreichischen Register, weil in Österreich ist im Krankenanstaltengesetz verankert, dass eben wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt werden dürfen. Und dafür brauche ich keine Einverständniserklärung des Patienten. Und insofern haben wir uns aus diesem Grund, um eben die Gesamtheit der Patienten auch wirklich erfassen zu können, aufgemacht, dieses österreichische Register zu etablieren.
Das geht ja auch auf speziell österreichische Gegebenheiten noch ein bisschen näher ein, oder?
Genau, wir haben es noch ein bisschen verfeinert bezüglich der Sportunfälle, um hier auch statistisch vielleicht ein bisschen Auswertungen durchführen zu können. Wir sind aber sonst sehr an das deutsche Register angelehnt. Das heißt, wir haben in der Grundstruktur keine Veränderungen vorgenommen, aufgrund natürlich der möglichen Vergleichbarkeit. Das heißt, wir können unser Register mit den Daten genau dem deutschen Register vergleichen. Und das ist eben auch sicher sehr wichtig, damit wir eben auch von der großen Patientenanzahl und der statistischen Relevanz des deutschen Registers profitieren können.
Bevor wir zum Schluss kommen, Herr Dr. Hartmann, gibt es etwas, was Sie als Unfallchirurg unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
Ja, es ist natürlich so, die Unfallchirurgie ist eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil man den meisten Patienten wirklich gut helfen kann und damit auch ein tolles Erfolgserlebnis hat. Aber natürlich für den Patienten ist eigentlich jeder Unfall, in den er natürlich unverschuldet kommt, einer zu viel. Und so ist, glaube ich, eine prophylaktische Vermeidung des Unfalls eine ganz wichtige Gegebenheit, auf die einerseits die Politik, aber andererseits auch die ganze Bevölkerung etwas hören muss und wo, glaube ich, die Unfallchirurgie auch aktiver werden muss, um eben Unfälle zu vermeiden. Hier kann ich vielleicht ein Beispiel nur erzählen. Dass es im Land Salzburg einige Downhill-Strecken gibt, die in den letzten Jahren aufgrund von auch Veranstaltungen sehr, sehr geboomt haben und dadurch die Verletzungen in diesem Bereich massiv zugenommen haben. Und so wäre, glaube ich, hier ist auch ganz wichtig, die Bevölkerung aufzuklären, dass man behutsam an solche Downhill-Strecken herangeht, sein Können vielleicht noch einmal überprüft und nicht so viel Risiko nimmt, weil die Verletzungshäufigkeit hier auch für wirklich schwere Verletzungen sehr, sehr groß ist.
Und natürlich auch die Schutzkleidung entsprechend.
Die Schutzkleidung auch, aber bei einem Sturz aus einigen Meter Höhe bedingt das oder kann das meistens einen Bruch nicht verhindern.
Sehr geehrter Dr. Hartmann, ich danke Ihnen an dieser Stelle für das unglaublich interessante Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch sehr viele weitere interessante Themen aus den Bereichen Gesundheitswissen, Neonatologie, Arbeitsplatz, Krankenhaus sowie Medizin und Forschung. Hören Sie doch einfach einmal rein. Sie finden uns auf allen gängigen Kanälen, zum Beispiel auf Apple, Google, Amazon und natürlich auch auf unserer Homepage www.salk.at. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute, Ihr Wolfgang Fürweger.
Vielen Dank.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.